Liebe Gangster, liebe Yakuza, herzlich willkommen zu einer kleinen Wertschätzung eures Spiels. Es geht um Yakuza Like a Dragon, dem mittlerweile 9. Hauptserienteil der äußerst beständigen Reihe aus dem Hause Sega. Und ich mache jetzt keinen Monolog, sondern ab und zu stellt André Peschke Fragen oder setzt mich zurück aufs Gleis. Hallo André.
Arigato, Sebastian Samba.
Und das war's. Ich will dich nur früh anstacheln, selber, ja, deine wunderbare phonetische Nachahmung japanischer Sprüche aus diesem Spiel aufzunehmen.
Ich habe bereits böse Briefe bekommen dafür, dass ich das ab und zu tue.
Was? Nein!
Die haben mir das übel genommen.
Dafür bin ich hier.
Teilweise, also, den Chinesen, der wurde mir übel genommen. Den kann ich aber auch nicht so gut. Der Japaner ist phonetisch aber auch viel interessanter. Und wie schön, dass in Yakuza Like a Dragon trotz der englischen Synchro auch hier und da noch ein paar Brocken Japanisch drin sind.
Gut, aber die Frage ist halt, was hast du gemacht bei dem Chinesen? Wahrscheinlich klang das den Leuten zu sehr nach einem rassistischen Klischee und nicht der liebevollen Nachahmung von Lauten, die dir Freude bereiten. Du hast wahrscheinlich da gedacht, ja, ich hab gar.
Nein. Ich mag dieses eher Nuschelnde des Japanischen. Also in den Filmen von Stephen Chow beispielsweise, Kung Fu Hustle oder Shaolin Soccer, wenn man die im Original schaut, da hat man wunderbares Chinesisch drin. Aber das will ich jetzt gar nicht erst wieder in den Mund nehmen, bevor es wieder falsch verstanden wird. Aber asiatische Sprachen und ihre Phonetik, ihre Onomatopoetik, ist das richtige Wort? Ihre Lautmalerei? Super spannend, aber jetzt haben wir uns bereits vom Thema entfernt. Ich wollte doch über Yakuza sprechen.
Ich wollte nur hören, wie du japanische Phrasen aus Yakuza wiedergibst. Aber na gut,
da kann ich gar nicht so viele
über Yakuza.
Da kann ich gar nicht so. Es ist ja synchronisiert, ich habe es auf Englisch gespielt. Und das muss ich ganz zum Anfang sagen: Diese Wertschätzung, die ist so eine Art Fragment. Die ist ein wie so ein unveröffentlichter, unfertiger Roman, wie das letzte Buch von David Foster Wallace oder von Douglas Adams. Denn ich habe das Spiel nicht durchspielen können. Das will ich gleich mal voranstellen. Es gab mit Patch 1.03 den Fall, dass das Spiel auf meinem Rechner nicht mehr gestartet ist, nachdem ich da ungefähr 35, 40 Stunden investiert habe. Ich war im Kapitel 11 und von 14, glaube ich, und lange genug Zeit, um das Spiel wertschätzen zu können, aber ich habe es eben nicht durchgespielt. Und es gibt tatsächlich wohl hier und da Probleme auf dem PC. Bei mir war es auch so, es startete bei der Erstinstallation erstmal nicht. Da habe ich einen Workaround suchen müssen in der Steam-Community, wo ich dann eine Grafikeinstellungs-INI-Datei überschrieben habe. Und danach startete es und danach konnte ich die Grafik, Auflösung und so weiter wieder korrekt einstellen. Es ging, aber mit dem Patch 1.03 hat sich das verabschiedet. Das Spiel startet nicht mehr. Ich habe allerlei Workarounds durchprobiert. Mittlerweile ist Version 1.04 draußen. Es hat sich nichts daran geändert, dass ich aktuell nicht an dieses Spiel komme. Was mich mega frustriert, der Spielstand ist zwar auch in der Steam Cloud, aber ich war sogar kurz davor, mal zu gucken, ob ich das Spiel piraten kann, aber hab gemerkt, ich bin ein alter Mann geworden und weiß gar nicht mehr so richtig, wie das geht. Und werde das deswegen jetzt erstmal aufnehmen.
Also du wolltest eine Raubkopie, eine um zu downgraden quasi. Also damit du eine frühere Patch-Version wieder spielen kannst, ne?
Nee, oder einfach wie? Nur, weil die wahrscheinlich kein Denuvo hat.
Das liegt an Denuvo?
Also die Art und Weise, wie dieses Spiel nicht mal bootet, wie ich einfach bei Steam auf Play klicke und danach ist eine kurze Pause und der Button ist wieder grün geworden, als ob ich das Spiel wieder neu starten könnte. Dass die Ausführung des Spiels so im Keim erstickt wird, das lässt mich auf Denuvo tippen.
Und wieso nicht auf dumme Entwicklung?
Möglich, dass es auch dumme Entwicklung ist. Okay. Also da zeigt auch Covid wieder seine hässliche Fratze. Ich bin der Meinung, dieses Jahr sind Spiele, insbesondere auf dem PC, etwas verbuggter als sonst, da die Qualitätssicherung nicht im gewohnten Maße läuft. Das ist ärgerlich, aber ja. Viele Leute hatten auch keine Probleme mit dem Spiel. Ich bin mir auch relativ sicher, wenn ich meinen PC, mein Windows neu aufsetzen würde, dann würde es vielleicht gehen. Aber ich habe da aktuell gerade nicht die Zeit und die Nerven dafür.
Du bist da aber sehr nachsichtig. Also wenn man sich so umschaut, scheinst du ja nicht der Einzige zu sein, der Probleme mit dem Spiel hat. Nee. Das ist halt wahrscheinlich einfach nur eine schlechte PC-Portierung. No?
Die ist ansonsten eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Das Spiel läuft gut. Das ist auf meinen Ultra-Wide-Monitor gut angepasst mit Gameplay in Superbreit. Und Menüs und Cutscenes sind dann eben in 16:9 mit Schmuckrändern. Das ist für meine Mittelklasse-Hardware, die war mal High-End, aber inzwischen ist sie Mittelklasse, performt das wunderbar auch in einer hohen nativen Auflösung. Es ist natürlich nicht das neueste Spiel. Das ist Old-Gen, das merkt man dem Spiel durch und durch an. Und die Spiele der Ryoga Gotoku Studios sind ohnehin immer technisch eine Generation hinterher. Das ist B-Ware, das sind Das ist wie eine direkt auf DVD-Produktion im Filmbusiness. Aber die haben ihren Charme und ansonsten ist diese PC-Version echt gut gelungen von technischer Natur, dass es halt einfach manchmal nicht bootet. Aus irgendwelchen dubiosen Gründen, das ist mir nicht ganz erklärlich. Aber ja, das möchte ich jetzt deswegen auch ganz am Anfang stellen. Wenn jetzt also jemand Interesse hat auf den Konsolen, läuft das Spiel wohl gut. Da kann man sich's dann kaufen, da kann man sich sicher sein, dass es startet. Und für den PC gibt's ja dann immer noch die Refund-Option. Also ich sehe das jetzt gar nicht so kritisch, aber in meinem Fall, glaube ich, bin ich eher in so einem Promille-Bereich von Leuten, die ein Problem haben. Weil so viel jetzt auch nach Patch 1.04 sehe ich in den Steam-Kommentaren nicht mehr, aber ich bin auch nicht der Einzige. Ja. Ja, so viel voran.
Gut. Aber dann, ich meine, du hast ja nun doch schon eigentlich einen Großteil zumindest von dem Spiel gesehen. Ja. Deswegen sitzen wir auch heute hier und haben uns hier versammelt, um jetzt zu erfahren, taugt's denn was? Denn das Interessante daran war ja eigentlich, dass es, also ich habe das gelesen und habe gedacht, so, oh, diesmal ist es ein Yakuza mit Rundenstrategie, das finde ich interessant. Und dann habe ich das gestartet und dann habe ich da reingespielt und dann habe ich gesehen, es ist keine richtige Rundenstrategie. Und dann war es auch schon wieder vorbei.
Es ist ein rundenbasiertes Rollenspielkampfsystem. Strategisch ist es nicht so sehr. Erst recht nicht am Anfang des Spiels.
Ja, es hat vor allem Echtzeitkomponenten.
Leichte Echtzeitkomponenten.
Zu viel.
Glaubst du? Ja, da hat es dich vielleicht ein wenig auf die falsche Spur geführt. Das dauert nämlich eine ganze Zeit, bis das Spiel so wirklich auf beiden Beinen steht, bevor du alles Rüstzeug hast, alle Spielmechaniken freigeschaltet sind, den Anfang des Spiels, den spielst du extrem linear. Du hast wahrscheinlich auch mitbekommen, dass das erste Kapitel praktisch ein interaktiver Film ist, mit mal einem Häppchen Gameplay zwischen langen Expositions- und Zwischensequenzen und Cutscenes. Bis man dann so wirklich drin ist im Spiel, bis man auch alles kapiert hat, ist man im Kapitel 5 oder 6. Und bis dahin kann ich auch nur empfehlen, sollte man das auch relativ storylastig spielen, weil es da praktisch Zeitverschwendung ist, sich um Nebenaufgaben zu kümmern. Da gehen einem Dinge durch die Lappen. Aber kommen wir mal zur Story und zum Setting des Spiels, denke ich, das ist vielleicht
ein guter Einstieg. Ich wollte eigentlich direkt mit diesem runden Kampfsystem einsteigen.
Ja?
Weil ich meine, hey, wer hört diese Wertschätzung, wenn er nicht schon irgendein Interesse oder vielleicht sogar Vorkenntnis an Yakuza hat? Das ist ja die große Neuerung.
Da zerknülle ich hier praktisch, wenn ich es könnte, meinen digitalen Stichpunktzettel, dessen Struktur du jetzt durcheinander bringst. Und ich sage, ja, es gibt ein runden Kampfsystem. In Yakuza gab es ursprünglich, also in allen Serienteilen und Spin-Offs, immer ordentlich aufs Maul. Das war so eine Art Street of Rage, wo man halt Leute verprügelt hat mit einem relativ simplen Kampfsystem, so Viereck, 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 Dreieck und solche Geschichten, so ein bisschen wie so ein Dynasty Warriors, bloß schon deutlich kompetenter. Und das war immer sehr kurzweilig und ging auch sehr schnell von der Hand und war auch echt spektakulär inszeniert, wenn man da Leuten Fahrräder ins Gesicht stellt oder irgendwelche Straßenhooligans packt und an eine Laternenpfahle rammt, mehrmals fantastisch. Und das wurde jetzt auf ein Rundenkampfsystem umgebaut. Völlig überraschend. Und erstaunlicherweise funktioniert das. Es funktioniert nicht perfekt, aber deine Party, du hast jetzt keinen Einzelkämpfer mehr wie Kiryu in den bisherigen Serienteilen. Du hast einen neuen Charakter, Ichiban Kasuga. Der hat eine Party, eine kleine Heldentruppe und genauso wie eigentlich in Dragon Age, dem Vorbild des Spiels, das auch immer wieder referenziert wird. Unser Spielheld steht voll auf Dragon Quest. Dragon Quest natürlich, großer Gott. Okay. BioWare hat da keine Finger im Spiel. Der steht voll auf Dragon Quest und der nimmt sein Leben auch so ein bisschen als Rollenspiel wahr, weswegen auch die Gegner sich teilweise in absurde Kostüme wandeln. Das ist einfach seine Vorstellungskraft. Und wenn er jetzt irgendwelche Straßenhooligans verprügelt, tut er das halt mit drei Begleitern und rundenbasiert. Das heißt, abwechselnd greifen erst seine Party an und dann alle Gegner und dann wieder seine Party, gesteuert durch, glaube ich, die Geschicklichkeits- oder Geschwindigkeitsstat. Ganz klassische Rollenspielgeschichten.
Ja, also man muss vielleicht mal ganz kurz noch, also ich hatte, meine erste Irrtum war, wenn ich Rundenstrategie höre, dann denke ich an etwas Tabletop-artiges.
Ja, aber so. Es ist nicht Rundenstrategie.
Lass mich doch nur den Menschen erklären.
Leute, hör doch auf, die Strategien ein Wort zu nehmen.
Irrtum, ja, aber ich denke daran, ja. Ich habe gedacht, ich sehe dann jetzt auf einmal das Ding von oben und ich ziehe eine Einheit dahin und so weiter. Aber es ist
ja, wieso kommst du auf die bekloppte Idee?
Weil ich das geil gefunden hätte. Ich dachte, das ist so
das Gears Tactics
der Yakuza-Reihe. Entschuldigung, wenn ich Runde höre, das ist die coole Runde. Ja? Aber was man bekommt, ist eben dieses Final Fantasy Lalala-Ding. Also das heißt, nacheinander kommen Charaktere an die Reihe und du wählst dann irgendeine Aktion aus, die sie ausführen sollen. Das ist die, eigentlich ehrlich gesagt die schlechtere Runde.
In den USA nennt man Leute wie dich Karen. Das ist ja unglaublich.
Wie
ja.
bitte? Das stimmt gar nicht. Ich habe noch nie im Park die Polizei gerufen, um einen fahrwegigen Mitbürger zu denunzieren. Ja, mich kann man gar nicht Karen nennen. So.
Du hast aber gerade irgendwie eine Pizza bestellt und dir aber eigentlich Auflauf gewünscht und scheißt gerade den Kellner zusammen.
Ich versuche nur anderen treuen Seelen wie mir da draußen, ja, direkt zu sagen, wenn eure Assoziationen ähnlich ablaufen wie in meinem Kopf. Ich gehe davon aus, viele Menschen haben genau meinen Kopf da draußen. Ich bin quasi der Prototyp des Deutschen, ja. Also, dann ist das ein Irrtum und ihr müsst eine andere Vorstellung, ja, an diese Stelle setzen. Gut. Darum geht's.
Stellt euch einfach vor, es ist also praktisch das klassische Yakuza-Straßenprügel. System, ja, man steht oft in irgendwelchen neonbeleuchteten Gassen, da stehen Fahrräder rum, Passanten haben längst das Weite gesucht, nur greift ihr eben nicht in Echtzeit an, sondern mit einem ganz klassischen Rollenspiel-Rundenkampfsystem, wo ihr jetzt da gerade Strategie gehört habt, ne, ich auch nicht, das hört da bloß der André, und das sieht ein bisschen aus wie bei Persona, mit großen Bildschirmelementen, wo man eben Skills auswählen kann, Verteidigung, irgendwelche Items oder irgendwelche Spezialfähigkeiten. Und das spielt sich wirklich wie Dragon Quest. Man schickt abwechselnd seine Leute in den Kampf, man sucht irgendwelche Skills aus, das können Area of Effect Skills sein, das können irgendwelche Skills sein, die verbunden sind mit Schaden und irgendeinem Zusatzeffekt, wie zum Beispiel, dass er Bluten ausführt bei den Gegnern, dass er Gegner in Brand setzt, dass sie vergiftet sind, dass sie gelähmt sind oder sogar verliebt, ja, unsere Hostessenbar, Bardame, Hostess Club Bardame, die wir auch als Partymitglied haben, die macht manchmal Skills wie hilflose Blicke und sowas, die eben die Gegner debuffen. Man kann Spezialeinheiten beschwören und prügelt auf die Art und Weise halt rundenbasiert auf die Leute. Große Zahlen poppen auf. Das ist auch nach wie vor, und das finde ich ganz gut, relativ spektakulär inszeniert. Das erinnert an die, wenn ihr die Serie kennt, an diese Heat-Spezialmoves aus den bisherigen Serienteilen, so dass dann eben auch diese Wucht und dieses Markige der Prügeleien im Spiel nicht ganz verloren ist. Es ist aber definitiv langsamer als das alte Spiel, was ich am Anfang echt gehasst habe, wo ich auch wirklich Zeit brauchte, um mich dran zu gewöhnen, dass das Pacing des Spiels durch das Rundenkampfsystem schon sehr, sehr, sehr entschleunigt wird. Und es gibt auch ordentlich Kämpfe. Also in der offenen Spielwelt, in der kleinen, laufen auch viele Gegnergruppen rum, also irgendwelche Hooligans, Menacing Men, wie das Spiel sie nennt, und andere. Und man ist ständig damit beschäftigt, Leuten aufs Maul zu hauen. Was auch die prototypische Handlung ist, die man im Verlauf jeder Mission und jeder Story irgendwie tun muss. Irgendwann, egal wie das Problem und die Aufgabe gerade sind, irgendwann kommt jemand um die Ecke, der dringend aufs Maul braucht, und dann macht man das. Es gibt, wie André sagt, aber durchaus Echtzeitaspekte, ne?
Ja, eben. Da ging dann auf einmal jemand zu Boden und dann musste ich da quasi aktiv hinlaufen. Und ich glaube, wenn die zu Boden gegangen sind, dann kannst du da irgendeinen besonders starken Angriff nochmal ausführen. Aber da musst du halt erst hin. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe halt natürlich dadurch natürlich eine gewisse zeitliche Begrenzung, um das auszuführen, weil der steht ja dann auch irgendwann wieder auf. Ich habe sowieso das Gefühl, ist es das so, dass ich irgendwie so eine Art Zeitlimit habe, in der ich dann meine Aktion auswählen muss?
Nee. Das ist echt witzig und du kannst deine Spielfigur auch nicht bewegen. Das kam dir bloß so vor. Alle Spielfiguren, also sowohl die Gegner als auch deine, bewegen sich so beständig, laufen so ein bisschen umeinander, ja, positionieren sich, aber du kannst das eigentlich gar nicht steuern, groß. Du, was echt seltsam ist, daran musste ich mich erst echt gewöhnen. Ich hatte am Anfang, habe ich sehr viel mit dem Analogstick rumgerührt und mir gedacht, warum macht der nicht genau das, was ich will, bis ich gemerkt habe, du hast überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Was auch ein bisschen nerven kann, wenn ich zum Beispiel mit Nanba, dem Obdachlosen, den wir früh im Spiel kennenlernen, der uns das Leben rettet, unsere Hauptfigur, wenn der zum Beispiel mit einer Flasche Alkohol in seinem Feuerzeug einen Flammenzauber macht, ja, der ist so ein bisschen der Magier im Spiel, und Feuer spuckt, dann ist das ein Flächenschaden. Aber die Gegner bewegen sich ständig. Und so sucht man mit ihm einen Gegner aus und versucht dann auch den Zauber genau in dem Augenblick zu wirken, wo andere Gegner um den herumstehen. Und das kann manchmal echt nerven, weil man sie nicht trifft oder weil die Figur rennt dann doch irgendwo hin, wo man nicht gedacht hat, dass sie dahin läuft, bevor sie ihren Skill ausübt, und dann trifft man die Gegner nicht so, wie man will. Es ist also, man hat nicht so 100% Kontrolle, und es gibt auch andere Echtzeitelemente oder so Positionierungselemente. Wenn man zum Beispiel einen Gegner angreift, der ganz hinten steht in der Gegnergruppe, kann es sein, dass der jemand ihm im Weg steht und einfach deinen Angriff unterbricht. Dazu gibt's noch so Sachen wie Mini-Quicktime-Events bei den Skills. Hier mal ganz viel auf die X-Taste drücken, hier mal mit dem richtigen Timing auf Y drücken, und wenn du selber Schaden nimmst, deine Spielfiguren im Rhythmus der Angriffe, die auf dir einprasseln, die X-Taste drücken, um den Schaden zu senken. So ein bisschen wie bei Super Paper Mario war das doch so, ja. So leichte Echtzeitelemente, das geht schon. Kann man aber auch abstellen.
Wozu haben die irgendeinen Effekt? Also sitzt du da und sagst, ja, das hat auch einen guten Grund?
Es geht. Also diese Positionierung, daran kann man sich gewöhnen. Das erzeugt dann irgendwann ein Gefühl von, oh, hier ist die Gelegenheit gerade günstig. Hier wirke ich mal diesen Skill. Oder hier nutze ich mal den Flächenschaden auf den, weil die gerade so schön in der Gruppe stehen. Und wenn sie es gerade nicht tun, dann geht das halt nicht. Da gewöhnt man sich dran. Und auch dieses, wenn ein Gegner zu Boden geht, dass man sofort mit einem anderen Charakter hinterher schlägt, weil die Angriffe dann mehr Schaden machen, daran gewöhnt man sich. Und dieses aktive Verstärken des eigenen Schadens und Verringern des gegnerischen Schadens bei meinen Leuten geht so. Lege ich nicht den größten Wert drauf, ist halt immer wieder ein netter kleiner Hormonausstoß, wenn man es schafft, auch eine Vierer-Kombo perfekt zu garden und den Schaden deutlich zu verringern. Wenn man das nicht so mag, kann ich nur empfehlen, das im Menü abzustellen, weil dann werden auch die Schadenswerte gemittelt. Das heißt, du machst ein bisschen mehr Schaden, als du es normalerweise machst, weil eben das Mini-Quicktime-Event wegfällt, und du nimmst ein bisschen weniger Schaden als normalerweise, weil das Deckungs-Mini-System entfällt, und dann hat man das Problem nicht mehr und das ist immer noch fair.
Ja, aber das ist gut. Aber Moment mal, du machst mehr Schaden und nimmst weniger Schaden, das sind ja nur positive
Aspekte. Natürlich, weil du in beiden Fällen nicht mehr die Wirkung des Mini-Quicktime-Event-Minispiels hast. Normalerweise kannst du mit dem richtigen Timing halt deinen eigenen Schaden verstärken und mit dem richtigen Timing den Gegnerschaden eindämmen. Das wäre ärgerlich, wenn man die Möglichkeiten komplett rausnimmt. Also wird das ein bisschen gemittelt, wenn man auf diese Option verzichtet, aus Zugänglichkeits- oder Komfortgründen.
Ja, aber das klingt auf jeden Fall weniger schlimm und irritierend, als es auf mich den ersten Eindruck gemacht hat. Ja. Apropos Quicktime-Events, auch das war irritierend. Es geht ja direkt los mit so einer Quicktime-Orgie. Da sollst du jemanden verfolgen zu Fuß, ja, du rennst da durch die Straßen von, weiß nicht, was ist das, Tokio?
Das dürfte noch Kamurocho sein, ein fiktives Kneipenviertel in Tokio, basierend auf dem realen weiß ich gerade nicht, hatte ich vorhin bei Wikipedia offen, habe ich mir nicht gemerkt. Tokio,
ja. Und ich dachte, okay, dann steuere ich jetzt mal diese Verfolgungsjagd, und dann stellt es sich raus, ich steuere hier gar nichts. Ich soll nur in den richtigen Momenten eine Taste drücken, die mir angezeigt wird, und die Figur macht diese Verfolgungsjagd von alleine.
Das ist einfach nur, ich glaube, die wollten irgendwie kurz Gameplay zwischen die ganzen Cutscenes am Anfang packen, und dann verfolgst du halt jemanden. Ich glaube, das ist der Typ, der Tierpornos verkauft, ne, auf VHS.
Ja. Das war auch mein erster Kontakt mit dem Humor des Spiels. Auch das war ein Grund abzuschalten. Ja, aber dazu kommen wir bestimmt noch.
Aber nicht die leuchtendste erste Mission. Und vor allem vom Gameplay her ist das 1:1 kopiert aus vorherigen Yakuza-Spielen. Also diese
Art von auch schon Tierpornos.
Nee, die Art Verfolgungsjagd mit Quicktime-Events, die ist praktisch kopiertes Gameplay, und das kommt auch zumindest in den darauf folgenden 11 Kapiteln nicht mehr vor.
Okay.
Gameplay dieser Art.
Also das war halt super irritierend, weil ich gedacht habe, ich hatte schon mal frühere Yakuzas ganz kurz gespielt, und das waren ja eher, also Open World war das ja nicht, aber das sind so kleine, eher offene Bereiche, in denen man sich dann tatsächlich auch frei bewegen konnte.
Ja.
Und hier habe ich gedacht, was macht es denn da? Und hatte so ein bisschen die Befürchtung, weil das war das, was es mir als erstes gezeigt hat, so, oh Gott, also es ist jetzt quasi wirklich so On-Rails, Cutscenes gemischt mit diesem komischen Rundenkampfsystem. Hm. Und dann habe ich gedacht,
Es ist aber schon, wie anfangs gesagt, sehr linear in den ersten Spielstunden. Also gerade wenn man das Spiel zum ersten Mal startet, dann sollte man sich mindestens 2 Stunden Zeit nehmen. Weil am Anfang wird halt, ja, das ist wie so ein Verbrechensdrama, wie eine TV-Serie, wie so eine Staffel einer guten Serie, wo du aber 2-3 Folgen gucken musst, um reinzukommen. Ozark beispielsweise ist ein schönes Beispiel. Da kann man nicht die erste Folge gucken und dann eine Woche Pause machen. Du musst dir für Yakuza Like a Dragon am Anfang schon mal echt Zeit nehmen.
Also hätte mich Ozark in seiner Pilotfolge so geprellt, ja, wie es Yakuza Like a Dragon getan hat, dann wäre ich in dieser Serie nie über die erste Folge rausgekommen.
Weiß ich nicht, ich bin aber auch ein bisschen biased. Ich bin großer Fan der Yakuza-Reihe und ich weiß, was mich hinter der vielleicht auch abschreckenden oder ungewohnten Kulisse erblickt. Das ist wie der erste Löffel Fischsoße in deinem Leben, um jetzt mal wieder asiatische Klischees
zu nutzen. Alter, Fischsoße und ich, das war lieber auf den ersten Blick. Ja? Fischsoße gut. Und ich waren am gleichen Abend vor dem Altar. Also, ja. So ist okay. Es nicht. Ja, nein, aber ich, wie gesagt, ich verstehe, dass ich dort auch mit maximaler Ignoranz rangegangen bin.
Du stellst dich auch an, André.
Ja, nee, weiß ich nicht. Ich hatte ja Yakuza-Vorerfahrung. Ich hatte das schon abgespeichert als so eine krude Asia-Soap eher. Ich hatte, weißt du, Yakuza-Filme, die es ernst meinen, finde ich ziemlich geil. Und Yakuza meint's aber nicht irgendwie gefühlt eigentlich nicht so ernst. Und das hat mich immer schon ein bisschen genervt daran.
Naja, also in der Hauptstory nimmt sich Yakuza traditionell immer 100% ernst. Sie kontern das bloß mit Nebenaufgaben und Charakteren und Sidequests, die kompletter Bullshit sind. Und das muss man packen können.
Naja, das ist mein Problem mit den hier sowas wie Metal Gear Solid 4. Wo auch, da habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, dieser eine komische Charakter, der lustige Fette, der sich dann einscheißt. Und das ist so eine Art von Humor, wo ich dann sofort irgendwie denke so, okay, nope, nee. Und dann Yakuza fing halt dann gleich auch noch an, weißt du, mit vercheckt, also Tierporno. Und ich so, oh Gott, nein, es ist eines von denen. Das ist einfach, da habe ich keinen Zugang. Ich weiß, ich kann ja auch nicht mal erklären. Ich kann eigentlich nur sagen, das ist auf eine Art und Weise zu einem Grad dumm, wo ich sofort sage, so, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, warum.
Boah, da bist du aber ein bisschen hypersensibel.
Ja, nee, das ist eine spezifische Sensibilität. Ja. Weißt du, das ist ja nicht eine generelle, ich toleriere andere Dinge, die mindestens genauso dumm sind, wenn nicht dümmer.
Da hast du vielleicht einfach die falschen Schlüsse gezogen von einem etwas unglücklich gewählten Anfang. Denn ich bin auch der Meinung, ja, das bisschen Gameplay, was man eben in Kamurocho hat, das ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Das sind auch nicht gerade die besten Quests, die man da erledigt. Und das ist einfach bloß die Sprungschanze in das eigentliche Spiel, das dann eben in Yokohama stattfindet, in dem Stadtteil Ijincho, wenn ich das mir jetzt richtig aufgeschrieben habe.
Okay. Ijincho. Ich glaube, die richtige Benennung der Stadtteile ist nicht die höchste Priorität.
Mir ist es wichtig. Okay. Mir ist es wichtig und dem anderen Yakuza-Fan und im Publikum.
Ja, dann ich möchte euch beiden nicht noch mehr Schaden zufügen als unbedingt notwendig. Aber ja, also auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Du sagst, André, du musst dir mal irgendwann einfach die Wäscheklammer auf die Nase setzen und da durch und dann wird das auch besser.
Ja. Dann macht das Spiel auch irgendwann Klick und es lässt sich ja, wie gesagt, auch wirklich Zeit, um überhaupt alle Spielsysteme hochzufahren, dir alles zu erklären, dir alle Möglichkeiten zu geben und dann diesen Sandbox-Spielplatz so richtig für dich aufzusperren.
Okay.
Und dann ist man aber, bis dahin ist man auch ein bisschen vertrauter mit den Charakteren, mit dem Schauplatz, mit dem ganzen Szenario und hat sich praktisch eingewöhnt in die Sorte Spiel, die Yakuza eigentlich sein will. Und die Sorte Spiel, die dieses Yakuza eigentlich sein will, ist für mich äußerst angenehm und auch irgendwie eine angenehme Überraschung.
Ist es dann auch sonst wie so ein Dragon Quest, nur im Yakuza-Gewand? Also gibt es da Loot? Rüstest du diese Figuren aus, die steigen in Levels auf und so weiter und so. Also so, wie man sich das vorstellen würde.
Ja, okay. Erstaunlich ist, sie haben erstaunlich viel Dragon Quest ins Spiel gebracht und ich bin überrascht, wie gut das immer noch als Yakuza-Spiel funktioniert, obwohl es spielerisch echt nah am Dragon Quest-Vorbild ist. Du hast Ausrüstung, das System dafür ist nicht perfekt. Die Items, die man da ausrüstet, haben alle verschiedene Statuseffekte, aber die sind schlecht vergleichbar. Die sind auch eher so Bullshit-Items. Ja, da fängst du halt an mit irgendwelchen Bauarbeiterhemden, Helmen, irgendwelchen Moonboots, vielleicht auch mal eine Panzerweste und später sind Crafting-Items, die du herstellen kannst, halt sowas wie der Cyberhelm. Das Die Itembeschreibung nützt überhaupt nicht, um einzuschätzen, wie stark das Item ist oder welche Eigenschaften es hat.
Ich spiele gerade Cyberpunk, ja, wo eine offensichtlich von anderen Menschen mehrfach getragene schmutzige Unterhose einen höheren Rüstungswert hatte als irgendwie so eine Lederhose, die ich vorher getragen habe. Insofern, ja.
Ja, dann ist es wie Cyberpunk, aber ohne eine brauchbare Item-Vergleichs- und Vorschaufunktion.
Okay.
Also es ist wirklich mühsam, sich da ein Min-Maxing, die Charakter auszustatten, und ich würde das auch hoch ankreiden, gäbe es nicht die Auto-Funktion, wo man einfach jeden Charakter das bestmögliche Zeug anzieht, was man gerade im Inventar hat, und das habe ich dankend genutzt und
gute
deswegen
Funktion.
Bin ich ganz froh.
Gute Funktion. Das sollte gute eigentlich Funktion. Auch ein Standard sein für Leute, die eigentlich auf so Inventarmanagement oder wie man oder Charaktermanagement ist das ja vielleicht sogar schon gar keinen Bock haben.
Und dann gibt's aber auch noch so Sachen wie ein Jobsystem und wo halt deine Charaktere je nach Level und je nach Verbundenheitsgrad mit dem Hauptcharakter Ichiban verschiedene Jobs ausführen können, und die muss man sich tatsächlich im Arbeitsamt aussuchen oder in so einer Arbeitsagentur. Ich glaube Happy Work heißt die, und die ist auch wirklich so ein wunderbares graues Büro mit tristen Menschen, wo man halt regelmäßig hingeht, um Arbeit zu finden. Das ist auch natürlich ist einer der Bullshit-Aspekte im Spiel, dass unsere Heldengruppe halt da auch Arbeit findet, sofort beim ersten Versuch. Aber da kann man eben als Breakdancer, als Koch, als Kartendealer, als Night Queen, also eine Art Dominatrix, als Enforcer, eine Art Polizist mit großem Schild arbeiten, und die haben alle halt verschiedene Archetypen. Das können AOE-Spezialisten sein, der Breakdancer beispielsweise, der macht ja eher so Capoeira-Moves und erwischt sehr viele Leute. Der Enforcer ist eher so ein Damage-Tank, der Aggro auf sich zieht und andere Leute schützt. Der Koch hat diverse, weiß ich, Pfeffermühlen und Bratpfannenangriffe und sowas. Das ist ein bisschen albern, aber funktioniert tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das Spiel nimmt sich sonst ernst.
Naja, nee, also im Rahmen von, also die Cutscenes sind das Ernste bei Yakuza. Die Story, die Heldenreise, das Drama, die überraschenden Wendungen.
Der gerade noch Leute mit Pfeffermühlen angriff, wenn ich mir den in einer ernsten Yakuza-Storyline vorstelle.
Nein, André, da musst du dir, ohne Scheiß, ich glaube, du musst dir mal wirklich länger ein Yakuza-Spiel geben und auch wirklich darauf warten, bis dann diese Dissonanz sich legt. Es kann wunderbar funktionieren, dass du mit irgendwelchen Gegnern kämpfst, die Piss-Wizard heißen, ja, oder irgendwelchen Obdachlosen, die mit dem kompletten Körper in Mülltüten stecken, außer Kopf und Beinen, und die dann als Angriff irgendwas aus ihrer Mülltüte holen. Das ist dann eine Art Kreidetafel, und dann kratzen sie mit ihren Fußzehennägeln über die Kreidetafel, um dir Schaden zuzufügen. Und das ist kompletter Bullshit. Und danach kommt die nächste Story-Sequenz und du denkst dir, what the fuck? Damit habe ich nicht gerechnet. Was ist denn jetzt los? Alles, was ich dachte, dass es, wie es funktioniert, hat sich gerade erneut auf den Kopf gestellt. Das ist wie eine das funktioniert. Glaub mir. Ich weiß auch nicht, warum das funktioniert, aber die Yakuza-Spiele können ernstes Drama und kompletten Bullshit auf eine Art und Weise vermählen, die für mich immer noch funktioniert. Ich glaube, das liegt daran, dass es halt in Japan spielt und man denkt sich, ha, Japan.
Ja, also ich weiß nicht. Ich stelle mir halt die ganze Zeit vor, weißt du, wenn jetzt in der Pate mittendrin auf einmal SpongeBob aus einer Torte springt, dann hätte ich halt auch gesagt, so, ja, das ist jetzt nicht die dramaturgische Entscheidung, die ich getroffen hätte.
Ich denke, wenn man in dem Spiel oder auch in anderen Yakuza-Spielen, wenn man nur dieses ernste Mafia-Drama hätte, wo es um Themen geht wie Treue und Verbundenheit, die Ehre der Yakuza, die alten, the old way, ja, die alte Art, wie Yakuza ihre Dinge geregelt haben, die Verbundenheit zu seinem Clan, diverse Verbrechensorganisationen und ihre Struktur, ihre Verbindungen zur Politik, Pläne versteckt in Plänen. Nichts in diesem Spiel ist so, wie es am Anfang scheint. Jeder Charakter ist wichtig. Bis zur Hälfte des Spiels ist jede Annahme, die du hast über die Story, komplett für den Arsch, weil es gibt so viele Twists und Turns. Das ist zur Hälfte irgendwie wie so ein Thriller und zur Hälfte schon wie so eine brasilianische Telenovela. Wie oft sich da irgendwelche Twists ereignen, und geht schon, aber wenn das nur das wäre, wäre es auch schlecht. Wenn es nur Karlauer wäre und albernes Open-World-Gameplay, wäre das auch irgendwann monoton. Die Mischung finde ich erstaunlich gut. Und die ist halt auch so angenehm Die Story und welchen Verlauf sie nimmt, ist halt auch so ungewöhnlich. Das liegt auch daran, dass nur Yakuza halt solche Themen angeht. Der Ichiban, der Hauptcharakter, der ist zum Beispiel in einem Soapland groß geworden. Das ist so eine Art Bordell in Japan. Und der bandelt dann auch, als er, ich sag mal nur so viel, er ist 18 Jahre im Knast für seinen Mafia-Boss. Und danach landet er halbtot in der Müllkippe in Yokohama und wird dann von einem Obdachlosen wieder aufgepäppelt und seine Heldenquest, und er sieht sich wirklich als Held. Er ist der Meinung, sein aktuelles Leben ist wie Questing, er muss im Level aufsteigen und er muss es schaffen, rauszufinden, warum er erschossen wurde, was mit seinem alten Boss ist, den er immer noch verehrt, und überhaupt den Leuten zu helfen, die über den Weg laufen. Angenehmer Charakter, er ist ein bisschen extrovertierter, ein bisschen dümmer vielleicht auch, ein bisschen naiver als Kiryu, dieser stoische Übermensch, den man in den vorherigen Spielen gespielt hat, der einfach nur so eine Art rachegefüllter, wandelnder Muskel war. Mit dem goldenen Herzen ist Ichiban halt ein etwas vertrottelter alter Sack mit goldenem Herzen. Und das ist irgendwie voll nett, dass die eben im Storyverlauf mit einer Puffmutter anwandeln und dann eben auch viel im Rotlichtmilieu unterwegs sind und mit den Charakteren, die auch erstmal alle irgendwie sehr klischeehaft gezeichnet werden, wie zum Beispiel der böse Soapland-Besitzer, der seinen Mädels hinterher spioniert, der ein hartes Regime führt, der geizig ist und der natürlich dann im Verlauf der Story als ganz sensibler Mensch, der sich unglaublich um seine Mädels kümmert, gezeichnet wird. Hier vielleicht auch ein kleiner Hinweis, so Themen wie Prostitution, Streetwork und so weiter, die werden thematisiert und auch als Schauplatz genommen, vielleicht sogar romantisiert, traue mir da kein Urteil zu, das muss man abkönnen. Aber ich bin schon der Meinung, dass es zumindest auch nicht bloß als Klischee dargestellt wird, weil die schöne Eigenschaft von Yakuza ist so eine gewisse Menschlichkeit. Das Spiel nimmt sich Zeit, auch jeden Nebencharakter noch so ein bisschen Tiefe zu geben, Geschichten zu Ende zu erzählen. Es arbeitet ganz oft mit so der erste Eindruck und dann stimmt er doch nicht. Ja, dann ist der böse Rüpel vielleicht doch jemand, der einen guten Grund dafür hat, böse Rüpel zu sein. Familiendramen werden da aufgebaut und auserzählt in den Haupt- und Nebenaufgaben. Das ist und immer wieder ertönt dann im Verlauf der Mission diese, jetzt haben wir alle was gelernt, Musik. Und alle gehen schlauer und vielleicht auch ein bisschen mit warmem Herzen aus so einer Nebenaufgabe heraus. Das ist irgendwie sehr formelhaft, sehr typisch Yakuza, aber ich liebe das einfach. Ich liebe das.
Ja, okay. Also vielleicht ist es auch einfach nur ein Schritt zu weit für mich. Also ich kenne diese Mischung auch aus Sachen wie, also hauptsächlich aus den Animes oder sowas, ne? Sowas wie Bleach oder sowas. Das schwankt ja auch zwischen Slapstick und dann ernsteren Themen zum Beispiel. Und zu einem gewissen Grad komme ich damit sozusagen klar und ab einem gewissen Grad überfordert das offensichtlich meine, weiß ich nicht, wie sagt man dazu, ästhetischen Sensibilitäten.
Das ist definitiv ein Geschmack, den man abkönnen muss. Und ich denke, da ist auch Yakuza Like a Dragon vielleicht eines der Spiele, wo es am leichtesten fällt, insbesondere weil es eben eine englische Synchro hat. Und das gab es seit Yakuza 2 für die PS2 nicht mehr. Du hattest bis jetzt immer die Pflicht, japanische Sprachausgabe zu hören und viel, viel, viel zu lesen. Lesen musst du immer noch, weil längst nicht alle Dialoge synchronisiert sind. Da sind viele Textboxen dabei, wo bloß irgendwelche so, hä, what? Okay, gesagt wird und in Wirklichkeit läuft dann halt unten Text ab. Sehr schön, dass auch noch viele Brocken japanisch drin sind. Also wenn man irgendwelche Gangster auf der Straße angreift oder die einen angreifen, dann rufen sie immer noch laut, ore, ore!
Aber du hättest es auch komplett in Japanisch weiterspielen können, oder? Ja. Der ist dabei, der Japanische.
Die japanische Spur ist dabei, die ist auch gut. Und ich mag das ja auch, diese, wie eingangs schon gesagt, dieses Onomatopoetische des Japanischen, das sind Stimmlagen, die gibt's im europäischen oder im westlichen Sprachraum. Nicht so dieses knurrende Brüllen. Das liebe ich wirklich.
Die sind vor allem, also die Japaner haben ja die Eigenart, dass bei ihnen sind die Personen, die böse sind oder in einer Position von Autorität, die haben dann auch angenehme, sonore Stimmen. Ja, das kommt meiner persönlichen Präferenz wiederum sehr entgegen.
Ja, natürlich der kühle, im Anzug gekleidete, stylische Bösewicht, der einfach praktisch ganz sonor und milde von der Stimme her seinen Plan erzählt, die bösen Henchmen, ja, mit eher der Verbrecherstimme. Und ich fand auch die japanische Synchro gut von der Stimmfärbung, ja. Das ist abwechslungsreicher als die englische. Die englische, die zieht das alles vielleicht ein bisschen gleich. Da sind nicht mehr so viele Extreme dabei. Aber ich finde, die machen ihre Sache wirklich gut und es ist echt ein Genuss, einen Yakuza zu spielen, ohne ständig lesen zu müssen und auch mal ein bisschen zuzuhören. Wirklich solide gemacht. Und vor allem irgendwie kommt ein bisschen Wortwitz und Humor und Charakter immer noch gut rüber. Das hätten sie natürlich vielleicht auch einen Tick besser machen können, aber ich bin insgesamt echt zufrieden mit der englischen Synchro und damit ein Yakuza mal wieder so zu spielen.
Wird das denn irgendwann auch, jetzt benutze ich das Wort wieder, strategisch fordernd, weil im Grunde genommen auch bei den rundenbasierten Spielen nach einem Vorbild von einem Dragon Quest, da geht es ja dann eben darum, welchen Skill wähle ich jetzt gibt es da auch Synergien zwischen den Teammitgliedern häufig und so weiter und so
ein
fort?
Ein wenig. Es gibt so Tag-Team-Attacken, es gibt irgendwann, und das kommt dann wirklich erst so im Kapitel 11, und ich habe dann auch gelesen, nachdem ich eben nicht weiterspielen konnte, habe ich mich ein bisschen informiert darüber, was kommt mit Kapitel 12, dann auch noch einen ordentlichen Sprung. Es dauert lange, bis das Spiel überhaupt anspruchsvoll wird. Das war bei Yakuza aber schon immer so. Die Spiele waren nie schwer. Und daher finde ich sogar Yakuza Like a Dragon schwerer als vorher, denn ursprünglich konnte man in Yakuza einfach jederzeit ins Inventar gehen. Zum Beispiel konnte man bei Yakuza ursprünglich, also bei diesem Prügelspiel Yakuza, immer ins Inventar gehen, jederzeit, und irgendwelche Nahrungsmittel und Getränke aufnehmen, um seine Energie und Gesundheitsleisten wieder aufzubauen, was dann auch den schwersten Bossfight trivialisiert hat, wenn du einfach das Inventar voller Gesundheitsitems hattest. Jetzt hingegen verschwendest du eine Runde, einen Zug sozusagen pro Charakter, um ihn irgendwas einzuflößen, was dann dafür gesorgt hat, dass ich hier und da auch mal einen Kampf verloren habe und mir überlegen musste, hey, was habe ich denn gerade falsch gemacht? Das zieht allerdings recht spät an mit der Schwierigkeit und man ist ohnehin irgendwann im Spiel dazu animiert, oder ich bin es zumindest, viele Nebenaufgaben zu machen, was auch gut ist, weil man dann so ein bisschen den Grind überspringt, der wohl auch dann in Kapitel 12 ein Fakt wird. Wenn man da nicht genug gegrindet hat oder genug gelevelt hat, hat man ein Problem. Ich hätte dieses Problem nicht gehabt, aber ich durfte ja Levels Kapitel 12 nicht spielen, die blöden Schweine. Okay, aber ein bisschen muss man sich schon Gedanken machen, dass man zum Beispiel einen Heiler in der Gruppe hat, dass man jemanden hat, der Flächenschaden macht, dass man auch guckt, wogegen die Gegner immun sind oder welche Sorte Schaden ihnen besonders viel Schaden zufügt. Das kommt hier und da schon vor, aber das Spiel bleibt relativ benutzerfreundlich. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand irgendwann durch die Schwierigkeit vor den Kopf gestoßen wird. Ich denke, man durch die Level der Gegner merkt man dann auch irgendwann, okay, das ist vielleicht jetzt auch einfach zu viel für mich. Und die wirklich knackigen Herausforderungen, die lauern in optionalen Dungeons. Die kann man auch einfach ignorieren.
Okay. Gibt's? Ich fand bei dem Yakuza, ich kann dir nicht mehr sagen, welcher Teil das war, 5 oder 6 oder so. Auf jeden Fall bei dem, das ich gespielt habe, hatte ich den gleichen Effekt wie auch bei Persona, dass es ab und zu diese Abschnitte hatte, wo du dann für mich gefühlt in einem recht authentischen Tokio-Nachbildung so einen kleinen Open-World-Hub hattest, wo du dann aber auch ein bisschen einfach wieder mit diesem, ja, mit alltäglichen Dingen interagieren konntest. Da gab es so Pachinko-Spielhallen und sowas. Und das finde ich halt dann natürlich cool. Ne? Dann denke ich immer so zurück, wie ich selber mal in Tokio gewesen bin und erkenne Dinge wieder und habe so das Gefühl auch, was in dem Spiel eben eingeflochten wird, was sie da so als Minigame oder als Aktivität oder auch nur als grafische Abbildung einbauen, das lässt einen Hauch von, sage ich mal, ja, japanischer Alltagskultur dadurch wehen, den finde ich sehr angenehm. Gibt's das noch?
Absolut. Das ist auch eine der Kernqualitäten der Yakuza-Spiele, weswegen die ich auch so mag. Das sind immer so kleine, kompakte, offene Spielwelten, so ein Stadtviertel oder zwei, die man gut kennenlernt. Ich habe mal geguckt, so vom Grundriss der Straßen sind das vielleicht 1,5 Inseln in GTA 3. Mehr ist das nicht. Das ist ein Wohngebiet, ein Obdachlosenviertel, dann kommen noch ein paar Bürogebäude, ein Kneipenviertel, eine Waterfront, also so ein Hafen oder so ein Wasserkantengebiet mit Stadtpark und Bahnhof. Und das war's. Das ist kompakt, und Chinatown ist auch noch drin. Das lernt man aber alles schnell kennen. Man orientiert sich irgendwann auch sehr gut und das ist auch eine Spielwelt, durch die man auch relativ schnell durchgelaufen ist. Aber die ist dafür umso dichter gefüllt mit Nebenaufgaben, mit Minispielen, mit Geschäften, mit Restaurants, die man betreten kann. Und das ist sehr nice. Das auf der einen Seite finde ich sehr schön, dass man nicht diese riesen Distanzen zurücklegen muss, wie in anderen offenen Spielwelten, dass man halt irgendwie eine Region nach der anderen freischaltet und dann sind auch Dinge so weit weg, die man liegen lässt. Diese eine Nebenquest habe ich jetzt hier in der ersten Insel von, weiß ich nicht, Ghost of Tsushima nicht erfüllt, obwohl das ein schlechtes Beispiel ist, weil das Fast Travel da so schnell ist. Aber jetzt bin ich schon so weit weg, jetzt mache ich die halt auch nicht mehr. In den Yakuza-Spielen ist das alles immer in der Nähe. Da kann man auch mal auf eine Nebenaufgabe verzichten oder jetzt hier dieses Minispiel liegen lassen, weil man wird ohnehin irgendwann wieder dran vorbeikommen. Man ist ständig kreuz und quer durch diese Stadt unterwegs und das ist reizvoll, das ist nett und man lernt sie kennen und sie ist eben auch sehr alltäglich, fast schon ein bisschen biedergestaltet, diese Spielwelt. Die Technik des Spiels ist nicht der Hammer. Also wie üblich ist Yakuza technisch so ein bisschen altbacken. Gibt etwa viele kurze Ladebildschirme zwischen Cutscenes und Gameplay, manchmal am Ende der Kämpfe, diese paar Sekunden lang, wo das Spielelogo eingeblendet wird, was heutzutage einfach nicht mehr nötig sein sollte. Also gerade wenn man es auf dem PC spielt, mit einer schnellen SSD, ich freue mich auf ein Next-Gen-Yakuza, was das nicht mehr macht.
Ja, aber ist das jetzt ein großer zusammenhängender Bereich? Weil ich erinnere mich an einzelne kleine Blobs.
Nee, es gab Yakuza-Spiele, die hatten verschiedene Schauplätze. Die hatten halt irgendwie, ich glaube, Yakuza 5 hatte 5 Schauplätze. Und da ist man immer wieder hin und her gesprungen zwischen diesen kleinen 5 Stadtteilen. Und auch andere Yakuza-Spiele hatten mehrere Schauplätze. Hier ist es wirklich ein relativ großer zusammenhängender Bereich in Yokohama. Es gibt allerdings auch Gameplay anderswo.
Okay.
Das ist die Hauptspielwelt. Und da hat man auch genug zu tun.
Erfüllt sie, wir haben ja in verschiedenen Podcasts schon immer so ein bisschen drüber philosophiert, ne? Eine kleinere und dafür dichtere Spielwelt, das wäre eigentlich der bessere Weg als der ewig sich ausdehnende. Ist das so ein bisschen Proof of Concept, auch wenn das jetzt natürlich nicht auf dem Level spielt, wie die Spiele, um die es da eigentlich ging?
Schon, absolut. Weil es auch so, es ist halt nicht diese Heldengeschichte, du bist da nicht dieser Retter der Menschheit, sondern einfach nur ein abgefragter alter Sack, der in einer Müllkippe aufwacht und einfach nur rausfinden will, was los ist und der sich auch dafür interessiert, was hier los ist, weil hier wohnen Leute, die dann Teil seiner Party sind, die seinen Freunden werden und das ist so eine Alltagsgeschichte und ich finde, da passt einfach der örtliche Kiez, die örtliche Hut dazu, die man besser kennenlernt, anstatt dass man irgendwie riesengroß Strecke macht. Das ist, von der Story her passt das auch wirklich hervorragend und ja, ich mag das. Die kompakte Open World ist ein Thema, das bitte noch sehr viel mehr Spiele erforschen sollten. Das hat sehr, sehr viele Vorteile. Auch das Gefühl von Vertrautheit und auch das Wiedererkennen. Ja. Viele der Side-Stories, das finde ich sehr schön, diese Nebengeschichten, die öfters mal so ein bisschen albern sind in Yakuza-Spielen, die beginnen immer so, dass du halt jemandem über den Weg läufst und dann passiert was Absurdes. Ja. Hier ist da ist jemand im Hauseingang und ruft auf dich zu, dass du ihm helfen sollst, weil er ist nackt, ja, der ist voller Panik aus so einem Badesalon rausgesprungen, weil irgendwie seine Mutter im Krankenhaus ist und jetzt hat er sein Geld liegen lassen und die lassen ihn nicht mehr rein. Und der ist halt nackt und an seiner Scham hängen ein paar Seifenblasen und dann muss man ihn halt navigieren. Ein Escort-Job. Führen? Also man muss ihn eskortieren. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Und in diesem Moment spawnen in der Spielwelt unglaublich viele alte Mütterchen, die mit Wassereimern über die Straße spritzen und die Feuerwehr steht auch an lauter Ecken und sprüht am Boden rum, was sonst nie passiert und solche albernen Sachen. Oder ganz viele Geschichten mit Obdachlosen durch das Thema. Halt der Obdachlose, der aufgeregt angerannt kommt, als du irgendeinen Krebs findest und zurück ins Wasser wirfst, weil der Krebs war sein bester Freund, wann soll er ihn jemals wiederfinden und er macht ein unglaublich schlechtes Gewissen. Es gibt einen Obdachlosen, der in die Angestellte von der Suppenküche verliebt ist und das Schöne ist, das sind angenehm menschliche Geschichten, die sind vielleicht so ein bisschen naiv geschrieben, so ein bisschen vorhersehbar und ein bisschen mit dem Holzhammer, aber trotzdem berühren die mich am Ende irgendwie, weil den Leuten wird immer ein bisschen Menschlichkeit gegeben, Themen wie Freundschaft oder halt Durchhaltevermögen, sowas wird hervorgehoben. Immer wieder zeigt das Spiel, dass es ganz warmherzig ist und vielleicht sogar ein bisschen kitschig und das passt für mich einfach und früher waren diese Storys immer in sich abgeschlossen, du hast sie gestartet und beendet, am Ende haben wir alle was gelernt und gehen als weitergereifte Menschen aus der Geschichte. Und jetzt sind die viel öfter in vielen verschiedenen Stufen aufgebaut. Ich weiß nicht, seit wann das die Reihe macht. Ich habe jetzt nicht alle so, diese Yakuza 6 fehlt mir beispielsweise. Aber das ist echt nett, dass du eben an einem Obdachlosen vorbeikommst und denkst, hey, den habe ich doch letztens kennengelernt. Jetzt bin ich aber gespannt. Der hat doch immer mit diesem kleinen Schulkind so eine Freundschaft angefangen und der wollte doch von mir wissen, wie er ihm ein Geschenk zum Geburtstag machen kann. Cool, rede ich mal mit dem. Und so passiert es dir dann irgendwann, dass du ständig in der Spielwelt Leute siehst oder immer wieder, mit denen du schon mal zu tun hattest. Und dann freust du dich auch echt, die zu sehen. Ach, cool. Bin gespannt, wie es ihm ergangen ist. Oh, ist schön, dass ich jetzt die Story zu Ende führen kann. Weiß ich nicht, du findest einen kleinen Jungen in einem Burgerladen, der immer mit seinen Eltern da war, aber jetzt sind seine Eltern getrennt und seine Mutter hat so viel Stress. Jetzt geht er halt da alleine essen und Ichiban mit seinem großen Herzen, der setzt sich natürlich dazu. Die Story habe ich jetzt auch nicht zu Ende erfahren. Er hat ihm versprochen, das nächste Mal gehen wir wieder essen. Und ich bin mir sicher, wenn ich das nächste Mal in diesem Burgerladen bin, wenn mein Safe Game irgendwann wieder geht, werde ich den kleinen Jungen da sehen und ich bin entschlossen, mit ihm nochmal essen zu gehen und auch diese Geschichte zu Ende zu erleben. Das ist einfach fein. Das gefällt mir. So ein Gefühl von Nachbarschaft, von das ist meine Gegend hier. Und ich kenne die Leute hier und wir haben eine Beziehung zueinander. Super gut.
Jetzt hast du mich als den Avatar der kulturellen Borniertheit hier ja schon fast wieder ins Boot geholt. Das klingt wirklich gut.
Und was ich auch sehr mag, nach die anderen Yakuza-Spiele sind alle solche hier, weiß ich nicht, Pflicht- und Ehre-Geschichten. Kiryu Kazuma ist so ein stoischer Ritter fast schon, der einfach nur voller Pflichterfüllung Leuten aufs Maul haut und vielleicht aus Rache, weil ihm wirklich im Verlauf seiner Geschichte übel mitgespielt wird, der sehr viel Wut in sich mit drin trägt und ich mag sehr Ichiban, an den ich mich auch gewöhnen musste, der lustigerweise auch irgendwie wie so ein Negativbild ist von Kiryu. Kiryu hat diesen legendären, ikonischen weißen Anzug mit dem roten Hemd und Ichiban trägt halt einen roten Anzug mit weißem Hemd und er hat dazu noch diese ungepflegte Frisur und ist viel extrovertierter und ein bisschen nerdig und ein bisschen bekloppt und naiv, aber er bietet halt jedem seine Freundschaft an. Und in den dümmsten Momenten sagt er auch zu den bösesten Leuten da draußen, hey, so geht's aber nicht, ja, habt ihr denn eure Werte vergessen und legt zu solchen Monologen an, wo man sich halb an die Stirn greift, ihn halb aber feiern muss. Und das Schöne ist, wie eben das Spiel sich Zeit nimmt und dir auch als Spieler die Gelegenheit gibt, deine Partymitglieder kennenzulernen. Das ist auch eine Mechanik, die ist ein bisschen untererklärt, für mich zumindest, dass man eben auch die Beziehung zu denen, diesen Bond-Level, der sorgt halt für verbesserte Stats, wenn sie gerade nicht aktiv in der Party sind und später auch irgendwelche, ich glaube, den einen oder anderen Tag-Team-Move, dass man, wenn man ihren Verbundenheitsbalken gefüllt hat, dadurch, dass man sie in der Party hat und gemeinsam was macht, dass man dann mit ihnen ein Trinken gehen muss, in einer sehr spezifischen Bar. Und dann schütten sie dir ihr Herz aus und man lernt sie ein bisschen besser kennen, mit welchen Problemen sie zu tun haben. Und das ist so unspektakulär inszeniert, das sind Gespräche in einer Kneipe, aber die sind echt gut gemacht, die sind menschlich. Das sind auch so keine Heldencharaktere, sondern einfach irgendwelche Leute, die halt auch an der Bar anschreiben müssen und die hier und da so ein bisschen einen kleinen Ballast im Alltag mit sich rumtragen und wo du ihnen dann irgendwann helfen kannst. Und immer wieder bietet dir das Spiel an, zum Beispiel, wenn du mit der Heldenparty essen gehst und bestimmte Menüs nimmst, dann fängt plötzlich einer an zu schwärmen darüber, wer Chilisauce mag. Und er fragt dich, wie kann man die Chilisauce noch verbessern? Und du hast drei Auswahlen, ja? Und vielleicht mit Bohnenpaste? Und er sagt dann Adachi, der abgehalfterte Kopf, nein, mit Chilipaste kann man nicht verbessern. Das ist, hat jetzt keinen Wert im Sinne von Stats, im Sinne von Spielfortschritt, aber es rundet die Charaktere aus. Es gibt dir das Gefühl, wirklich Freunde gefunden zu haben und ich mag das. Hier und da gibt mir das Spiel das, die Option, Dreieck zu drücken und die Charaktere reden einfach ein bisschen miteinander. Über Alltägliches oder Dinge, die sie an der Straßenecke gerade sehen. Und unsere Heldenparty hat eine nette Mischung. Das sind alles eher alte Säcke, also ein Obdachloser, der früher mal Krankenschwester war, aber wegen Drogenhandel ja, seinen Job verloren hat, der abgehalfterte Ex-Polizist, der inzwischen, weil er sich zu sehr um interne Dinge gekümmert hat und da einer fiesen Sache auf der Spur war, in die Führerscheinstelle strafversetzt wurde und wir haben die taffe ja, Hostessen-Barmaid, also die Barangestellte in so einer Hostess-Bar, auch sowas sehr Japanisches, die einfach unfassbar eiskalt und tough sein kann, wenn sie will, aber eben auch irgendwie zu unserer Heldengruppe findet und mit der mitmacht, weil man eben gemeinsam durch ein bisschen Scheiße gegangen ist. Und das ist nett. Ich mag die Leute. Ich bin auch echt an denen interessiert, an ihrer Geschichte. Und ich mag die Tatsache, dass ich hier eben ein japanisches Rollenspiel spiele, ne? Wo die Charaktere nicht wie 14 aussehen und die Frauen wie 12, sondern das sind alles erwachsene Leute mit erwachsene Leute Problemen, die hier abends einfach gern mal einen über den Durst saufen. Erfrischend. Wirklich, wirklich, wirklich erfrischend.
Ja, verdammt. Na gut, jetzt hast du es geschafft, dass ich mich wieder dumm und ignorant fühle, dass ich so früh die Flinte ins Korn geworfen habe. Ich hoffe, du bist stolz auf dich.
Ja, mein Gott, man kann auch früh die Flinte ins Korn werfen. Das Spiel ist
Ist das so ein guter Probleme. Einstieg? Also ich meine, ne, wenn jetzt Leute da sitzen und sagen, das klingt ja echt ganz geil. Sagst du, ja, greifen sie zu dem oder sagst du, nee, gehen sie lieber zu der Hauptserie?
Kann man machen. Das ist ja ein Neuanfang für die Serie mit einem neuen Charakter, mit einem neuen Schauplatz.
Ist es überhaupt ein Neuanfang oder ist es nur so ein Spin-off und das nächste Mal geht es wieder wie gewohnt weiter? Ist es bekannt?
Es ist schon ein Neuanfang. Das Spiel heißt bei uns Yakuza Like a Dragon. Das ist Like a Dragon, passt auch gut zum Dragon Quest Beispiel, also zu dieser Vorlage, die das Spiel auch immer wieder referenziert. Außerdem heißt das Studio ja Ryuga Gotoku, was Like a Dragon heißt. Und Like a Dragon ist auch im Japanischen der Name der Spielereihe. Und also Yakuza heißt das in Japan gar nicht, sondern eben Like a Dragon. Und in Japan heißt es eben auch Teil 8 oder Teil 7.
Aha, Teil 7? Weiß ich nicht.
Teil 7, genau. Also es ist ein Hauptserienteil und Ichiban ist jetzt wahrscheinlich dann auch der nächste Inhaber der, ja, des Hauptdarstellers, wie bei James Bond.
Also das heißt, wir können quasi, aber in diesen Fahrstuhl kann ich jetzt im Erdgeschoss einsteigen.
Genau, hier kannst du praktisch es wie den ersten Roger Moore James Bond gucken. Oder du kannst auch sehr gut mit Yakuza Zero einsteigen, wenn du eher auf einen Brawler, also ein Prügelkampfsystem Wert legst. Beide Spiele sind hervorragende Einstiege in die Reihe. Beide haben gutes Personal, spannende Geschichten. Yakuza Like a Dragon hat ein bisschen die modernere Technik, hat eine etwas bessere Engine, aber auch Yakuza Zero, das ich auch sehr, sehr, sehr mag, ist ein toller Einstieg.
Jut. Ja, cool. Dann habe ich keine weiteren Fragen. Ich entnehme dem, dass du das trotz deiner technischen Probleme wohl empfehlen würdest?
Ja, ja, ja. Allerdings bin ich ein bisschen voreingenommen, weil ich die Serie halt mag und deswegen auch über diverse Probleme gerne hinwegsehe. Besser gesagt, diese Probleme auch kommen sehe. Das Interface des Spiels ist relativ altbacken. Es gibt da zum Beispiel so ein Sammel-Objective oder besser gesagt, es gibt überall im Spiel verteilt Saves, silberne und goldene Saves. Für die goldenen braucht man Schlüssel, die silbernen kann man einfach so abmachen, ab einem gewissen Storypunkt. Und um diese silbernen Saves aufzumachen, wo immer Loot drin ist, den ich immer haben will, ne? Ich finde so ein Save und ich will, was da drin ist. Ich muss viermal die X-Taste drücken, um alle Bestätigungen und Dialoge dafür zu erledigen. Das ist einfach so unmöglich, unkomfortabel, altbacken. Die Items und der Gear nicht so wirklich bequem zu vergleichen sind, habe ich schon erwähnt. Es gibt Crafting-Systeme mit einer überbordenden Anzahl von verschiedenen Bullshit-Materialien, die du auch so schnell gar nicht weißt, wo du die herbekommen sollst, wo du die finden sollst, wo man teilweise auch erst in späteren Kapiteln Zugriff darauf erhält, wodurch sehr viel Zeit, die man ins Spiel steckt, zu früh im Storyverlauf wertlos gemacht wird. Es gibt immer wieder Spielelemente, die mit dem Holzhammer reingeprügelt werden. Es gibt immer wieder Recycling aus älteren Yakuza-Spielen, was einzelne Minispiele angeht. Da werden teilweise 1:1 Dinge mit rübergenommen. Und Yakuza ist unfassbar, auch in dieser Folge, formelhaft. Wer das einmal kennt, diese Formel, der kann sich da auch sehr schnell dran verbrennen. Und am Anfang, als ich mich dann so reingespielt habe und als ich noch nicht so wirklich Freundschaft geschlossen habe mit diesem Spiel und seinem Ensemble, war ich auch ein bisschen abgeturnt davon, wie sehr das trotz eines neuen Kampfsystems und eines neuen Schauplatzes der Formel der bisherigen Spiele entspricht. Falls auch jemand von den Zuhörern irgendwie gerade frisch verliebt ist in die Yakuza-Reihe, vielleicht auch in dieses Spiel, macht nicht den Fehler und spielt die Spiele hintereinander. Dann werdet ihr feststellen, wie formelhaft sie sind und werdet die Muster und Erzählweisen wiedererkennen und das wird euch den Spaß rauben, zumindest wenn ihr so viel rumhört. Auch die Bossgegner in diesem Spiel sind nicht so doll. Gegen einen Tiger hat man schon in einem anderen Spiel gekämpft, das ist nichts Neues und der Kampf ist auch nicht toll. Hier und da tritt man gegen Bagger an. Das sind einfach
Bagger?
Bagger.
Das Fahrzeug?
Mehrmals verprügelt. Mehrmals verprügelt man Schaufelbagger oder Abrissbirnen. In einem optionalen Dungeon habe ich auch als Endgegner einen Staubsaugerroboter gehabt, einen riesengroßen. Weiß ich nicht. Haha. Für 2 Sekunden okay. Und danach.
Weil ich nehme das einfach so hin jetzt. Ist. Ich bin jetzt quasi. Ich bin hier besiegt. Ich bin platt. Die weiße Fahne ist oben. Dazu stelle ich keine Frage mehr.
Nee, und auch sowas, dass das Business Management Minispiel total unbalanciert ist und eigentlich, obwohl es optional ist und obwohl es auch völlig kryptisch ist, wenn man nicht nebenher einen Guide liest oder sich ein bisschen Zeit nimmt, ist es eigentlich essentiell, es zu spielen. Es gibt hier und da Spielelemente, wo man aus externen Ressourcen sich so die Best Practice raussuchen muss, um nicht irgendwie Mist zu bauen. Praktisch Potenzial auf der Straße liegen zu lassen oder an einer Stelle des Spiels ein bisschen vor den Kopf gestoßen zu sein. Also es ist nicht alles super an dem Spiel, aber ich mag's, weil es einfach so andersartig ist. Würde es 10 verschiedene Spielereien geben, die sich dieser Muster bedienen, dieser dieser speziellen Kombination aus, weiß ich nicht, albernen, übertriebenen Substories, dramatischer Gangster-Hauptstory und dazu eben dieses Rundenkampfsystem und die kompakte Spielwelt, dann wäre Yakuza Like a Dragon nichts Besonderes. Aber es ist so ziemlich die einzige Option, die ich habe. Und das Spiel hat Charme, es hat Seele. Ich mag es sehr gerne und ich kann es auch wirklich bedenkenlos empfehlen. Insbesondere würde ich mir wünschen, dass der arme Jochen das spielt. Ich wünsche mir fast, er hätte eine neue Auszeit und er könnte ein paar Wochen in Yakuza stecken. Ein Spiel, wo er sich echt immer wieder sträubt. Und ich glaube jetzt, nachdem es praktisch Dragon Quest als Gameplay-Vorbild genommen hat, ist das auch wirklich was für einen Jochen. Weil es auch sehr viele so Komplettierungsaufgaben hat. Die so monotonen Scheiß, auf das der Jochen steht. Und weil es sich auch immer irgendwie belohnt mit einer Kleinigkeit. Die Belohnungen in dem Spiel sind echt nett, weil sie halt Geschichten erzählen, Handlungen zu Ende führen, kleine Gags mitbringen. Es gibt zum Beispiel in dem Spiel Part-Time Hero, eine Handy-App für Helden, in die man dann auch irgendwann reingelabert wird, dass man sozusagen über sein Handy immer wieder kleine Nebenquests erhält. Das ist praktisch die Version des Spiels für so Sammelquests. Töte 10 Gegner dieser Art in dem Stadtteil. Dann spawnen auch überall so Menschengruppen, wo man hingehen kann und einem armen Zivilisten helfen, der gerade von Gangstern bedroht wird, die halt unglaublich viel Prügel benötigen. Das ist einfach nur ein klassisches Spielelement, was viele andere Spieler haben, bloß erklärt mit irgendeinem Heldendienst. Ich habe aber irgendwann im Spiel versehentlich mal das Büro dieser Helden-App entdeckt, bin da reingegangen und habe festgestellt, der Typ hat lauter Katzen und in dem Moment, wo ich das Büro verlasse, kommt der Anruf, dass ihm die Katzen weggelaufen sind und ich habe gedacht, oh shit, es kommt wieder so eine beschissene Sammelquest, es gibt's noch was zum Sammeln, das ist aber echt nicht originell, aber weißt du was? Ich habe alle Katzen gefunden und ich, weil die haben nämlich miaut, wenn man in der Nähe war. Und das Spiel hat es geschafft, dass ich im Handlungsverlauf, weil die Spielwelt so kompakt ist, dass ich alle neuen Katzen irgendwann mal hab miauen hören. Und denkst du, ich sammel die Katze nicht auf, wenn ich sie schon miauen höre? Ich habe mich drum gekümmert und das ist dann so auf der einen Seite total bescheuert und ich habe mich drüber aufgeregt und auf der anderen Seite habe ich zähneknirschend gemacht und am Ende mich dann doch gut gefühlt. So ungefähr ist Yakuza immer wieder mal. Und ich glaube, das ist eine Art Gameplay, die könnte Jochen echt gefallen. Schade, dass ich ihn jetzt nicht als Gesprächspartner habe. Schade, dass er sich mit diesem Cyberpunk-Mainstream ja die Zeit verschwendet. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit Yakuza mehr Spaß hätte. Obwohl er ja auch bei Cyberpunk, glaube ich, hier jetzt den Spaß gefunden hat. Schauen wir mal, bin gespannt auf seine Wertschätzung.
Wir werden es erleben. Wertschätzung. Also ja. Wir werden es erleben, was er das mit Cyberpunk. Ob wir das mit Yakuza je erleben, das weiß ich nicht. Da musst du vielleicht einfach nur konsequent immer weiter naggen. Ja.
Nerven, ja.
Ja, so wie bei den Simpsons. Bitte Dad, bitte Dad, bitte Dad, bitte Dad, bitte
ja.
Dad.
Ja. Es ist ja nur noch nicht für alle Plattformen raus. Er hat jetzt auch die PlayStation 5. Vielleicht kann man ihm einfach die PlayStation 5 Version.
Dafür hat er die PlayStation vorlegen. 5, ja.
Obwohl es ja wirklich, das Spiel für Next Gen zu kaufen, ist eigentlich auch Verschwendung. Da gibt's keinen, also wirklich, das ist so Last Gen, wie es nur geht. Es ist bis jetzt erschienen am 10. November für alle Xboxen, für den PC und die PS4 und erst im März kommt die PS5 Version. Es ist zum Vollpreis erschienen. Der Vollpreis ist auch angemessen. Ich finde es, ja, wie ich jetzt wahrscheinlich lange genug ausgebreitet habe, sehr lohnenswert. Es hat mich Zeit gekostet und es ist auch definitiv ein Spiel, das sich selbst nicht so gut erklärt. Eins, das man falsch spielen kann. So ein bisschen wie Dragon Age. Jetzt passt's wieder. Wo man bei Dragon Age Inquisition viel zu viel Zeit in dem Hinterland verbringen konnte, gibt's auch bei dem Spiel so ein paar Best Practices. Die will ich jetzt aber auch nicht ausführen. So Sachen wie alle Taxis anklicken und so weiter. Da haben wir im Forum im Thread zum Spiel gegenseitig schon sehr viele Tipps für Einsteiger ausgetauscht. Außerdem gibt's im Netz sehr, sehr viele dieser Content Pieces, wie der Online-Journalist sagt, zum Thema Best Tipps before playing Yakuza Like a Dragon.
Wie zu jedem Spiel. Herr Steiger, ja, aber wollte Ihnen die ganze Zeit nicht den Redefluss unterbrechen, aber kommen Sie zu Ende.
Ja, die gibt's zu jedem Spiel. Hier machen sie tatsächlich Sinn. Und hey, sorry, Entschuldigung, dass mir ein Spiel halt mal so gut gefällt, dass ich auch wirklich was zu sagen habe.
Das Problem ist nicht, dass dir das Spiel gefällt, sondern die Monologe müssen ein Ende haben. Und ich als ihr Moderator, Sidekick, ja?
Ja, weil du keine guten Fragen stellst, weil du einfach nur rumpöbelst, ja? Weil du praktisch dir die Augen zuhältst und sagst, la, 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 ich mag Yakuza nicht.
Ich hab mich schon überzeugen lassen, ja? Ich hab hier quasi den kompletten Charakter-Arc, ja, einer Rollenspielfigur durchlaufen, ja? Ich bin schon vom Saulus zum Paulus geworden in diesem Podcast, ja? Was denn noch? Was verlangst du denn alles von mir? Und ich muss ja jetzt hier korrigiert eingreifen. Du zwingst mich ja dazu. Das tut mir mehr weh als dir.
Gut, also auch nicht.
Also bitte, die Abmoderation.
Ja, dann, liebe Leute, das war ein Gesprächsbeitrag zu Yakuza Like a Dragon. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn ihr zu dieser Reihe finden könntet, egal in welchem Teil, weil ich sie sehr mag. Und ich freue mich über die Diskussion im Forum und danke, dass ihr unsere Arbeit möglich macht. Bis zum nächsten Podcast.